Manchmal interessiere ich mich dafür, wer ein Lied, ein Stück komponiert hat oder wer es gedichtet hat, wenn es Worte hat. Kann jemand mir sagen, wer die Worte des Liedes, das der Chor eben gesungen hat, gedichtet hat? Von wem stammen die Worte? Wissen die Chorsänger das? Die Worte kommen von Jesus Christus. Er selbst hat die Worte gedichtet. Vielleicht nicht gedichtet, aber sie haben eben das Vaterunser gesungen. Und diese Worte kommen aus dem Munde unseres Herrn. Die Heilige Schrift, die uns heute Morgen schon so lieb gemacht worden ist, ist ein höchst interessantes Buch. Sie enthält Gebete, wie das Gebet, das eben gesungen wurde. Sie enthält Predigten. Sie enthält Grußworte und Abschiedsworte. Sie enthält Voraussage und Erfüllungsworte. Sie enthält Gedichte, viele Gedichte. Sie enthält Briefe. Sie enthält Geschichte, Lebensbilder. Solche Lebensbilder können sehr wichtig sein. Sie sind auch sehr praktisch. Sie lesen sich sehr leicht. Es ist etwas Schönes, eine Geschichte zu lesen. Ich denke, jeder hat eine Geschichte gern. Und solche Lebensbilder können von großem Wert sein. Welches der Wert ist, davon möchte ich kurz lesen, bevor ich auf einige Lebensbilder eingehe. Der Hebräerschreiber sagt zum Beispiel Folgendes. Denkt an eure Leitenden, an die Brüder, die die Christen geleitet haben, ihnen vorangegangen sind, ihre Führenden, ihre Prediger, ihre Lehrer, ihre Ältesten. Leitende schließt eine Anzahl von Wortverkündigern ein. Denkt an eure Leitenden, die, welche euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt nach ihren Glauben. In diesem Fall sind das leitende Brüder, die bereits in die Ewigkeit gegangen sind. Und jetzt sollen sie noch einmal ihren Lebensausgang beschauen. Sie sollen in Erinnerung ziehen, was sie an diesen Brüdern hatten. Sie sollen sehen, wie sie ihr Leben führten und wie sie ihr Leben beendeten. Wie der Ausgang aussah, wie sie dabei blieben, wie sie bis zum Letzten im Glauben ausharrten, das sollen sie sich zum Vorbild nehmen. Das ist der Wert von Lebensbildern. Seien sie nun biblische Lebensbilder oder seien sie Lebensbilder von Menschen in der späteren Geschichte. Wir haben viele Gottesmänner und auch Gottesfrauen, die sich lohnt, nachzuahmen. Nun sagt der Apostel oder der Schreiber, denkt an eure Leitenden. Es gilt, darüber nachzusinnen. Und er sagt, ahmt nach ihren Glauben. Welchen Glauben? Ist aller Glaube gut? Hier heißt es ihren Glauben. Was war das für ein Glaube? Nun einmal war es ein Glaube an das Wort Gottes, das sie verkündeten. Es heißt hier, die, welche euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an. ahmt nach ihren Glauben an das Wort Gottes. Aber gleich kommt noch ein anderer Satz. Und der zeigt uns die Mitte des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat ein Thema. Und dieses Thema ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus war immer da, denn er ist Gott von Ewigkeit her. Jesus Christus, gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Jesus Christus lebte, bevor er geboren wurde, als Gott im Himmel. Er hat sich ab und zu geoffenbart, zum Beispiel Adam und Eva, Abraham, anderen, sie haben ihn erlebt. Er zeigte sich wie ein Mensch, wie ein Engel, und dann verschwand er wieder. Aber dann kam er in Menschenform, in einer festen Form, in einer Form, in welcher er auch sein Leben lassen konnte. Das war gestern, das heißt in der Vergangenheit. Und dann starb er, stieg auf aus dem Grabe, fuhr auf den Himmel und dort ist er heute. Wo ist der Himmel? Nun, wir sind gewohnt zu sagen, er ist oben, nicht wahr? Aber er ist auch hier. In der Heiligen Schrift ist das Weltbild oder das Mehrweltbild nicht stockartig. Keller, Parterre, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock eventuell oder siebter Himmel. Nicht so. In der Heiligen Schrift sind die Weltstockwerke gemischt. Sie gehen ineinander. Der Himmel schließt die Erde ein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Elisa. Ihm wurde nach dem Leben gestellt. Wenn die syrischen Truppen in das Land Israel einzogen, dann hat dieser Prophet immer wieder dem König von Israel eröffnet, wo sie gerade wären. Und sie konnten die Israeliten nicht so richtig überraschen. Und das haben die Syrer erfahren. Die haben mitbekommen, dass da ein Mann in Israel ist, der weiß fast alles. Und er weiß, wo wir uns aufhalten. Und dann sagt er das dem König und dann kann er sich wehren. Und dann haben sie sich gesagt, den Mann müssen wir schnappen. Natürlich waren sie nicht sehr klug dabei. Denn wenn sie diesen Mann schnappen wollen, weiß er nicht, dass sie das wollen? Weiß er nicht, wo sie sind, dass sie ihn erhaschen wollen? Darüber haben sie vielleicht nicht lange nachgedacht. Sie haben auf jeden Fall erfahren, wo, in welcher Stadt er war. Weiß jemand, wo das war? Aha, ihr habt Hausaufgaben. Ihr müsst einiges an Bibel lernen, nachholen. Der Ort, wo Elisa sich mit seinem Schüler, mit seinem Gehilfen aufhielt, war Dothan. Es war übrigens der Ort, an dem Josef einmal vorbeiging, als er seine Brüder suchte. Nun, Elisa ist an diesem Ort und die Syrer machen sich auf und kommen dorthin und umzingeln die Stadt. Und der Gehilfe Elisas bekommt das mit und dann sagt er, oh weh, Lehrer, die Syrer haben uns umzingelt. Und dann betet Elisa und sagt, Herr, tu ihm die Augen auf. Und jetzt noch eine Frage. Kennt ihr die Geschichte? Nicht? Dann müsst ihr sie mal nachlesen. Ja. Was hat der Schüler von Elisa jetzt gesehen, als Gott ihm die Augen aufmachte? Der hat noch eine Armee gesehen, eine zweite Armee. Und diese zweite Armee befand sich auch rings um die Stadt. Auch sie hatten die Stadt umzingelt. Aber wo? Die Syrer befanden sich in einem kleinen Abstand von der Stadt. Diese andere Armee, die plötzlich da war, die befand sich innerhalb dieses Kreises der syrischen Truppen, sodass zwei Kreise von Soldaten die Stadt umgaben. Gott tut dem Gehilfen die Augen auf und er sieht diese andere Armee. Wo kam die denn plötzlich her? Wisst ihr das? Wer war das denn? Das waren lauter Engel. Die hatte Gott geschickt. Und das waren natürlich die besten Soldaten, nicht wahr? Die waren viel stärker als die syrischen Truppen. Und die haben den Propheten Gottes, den Sprecher Gottes, bewahrt und seinen Gehilfen. Und da hat Gehasi etwas gelernt. Der Himmel ist nicht weit weg. Die himmlischen Schutztruppen sind nie weit weg. Sie sind da. Wenn Jesus vor den Augen seiner Jünger gen Himmel fährt, dann geht er nicht weit weg. Und das verstehen auch die Jünger Jesu später. Sie verhalten sich, wie wenn Jesus immer noch da wäre, denn sie haben ja einige Jahre mit ihm zusammen gelebt. Er hatte ja auch gesagt, ich werde bei euch sein. Und er war bei ihnen. Und wenn er in einer Wolke gen Himmel gefahren ist, dann ist er nicht sehr weit gefahren. Einige Spötter, dazu gehören auch Theologen, die fragen sich dann, wenn Jesus in den Himmel gefahren ist, wie lange hat es ihm dann gedauert? Ist er schneller gefahren als das Licht oder als diese Raumfahrer, die zum Mond fuhren? Die haben schon einige Zeit gebraucht. Ist Jesus schneller gefahren? Wie schnell ist er gefahren? Das wissen wir nicht. Er ist gar nicht lange gefahren. Er fuhr auch gar nicht sehr weit. Denn der Himmel ist hier. Und Paulus eröffnet uns, Jesus sitzt zur Rechten Gottes, ja. Aber wir sitzen mit ihm im Himmlischen. In himmlischen Räumlichkeiten sitzen wir. Wir sehen das aber nicht. Und keines unserer fünf Sinne nimmt das wahr. Unsere fünf Sinne sind auf die Gegenständlichkeit dieser Welt eingestellt. Diese Gegenstände sehen und hören und betasten wir. Den Himmel nicht. Aber wir wissen es. Woher? Aus dem Wort, das Jesus uns hinterlassen hat. Wir sind zu Rechten Gottes mit Jesus Christus. Und er ist hier heute Morgen. So wahr ihr hier seid, so wahr ist Jesus hier. Habt ihr noch im Ohr, was die Sänger sangen? Nicht dieses letzte Lied, das andere mit der Trompete. Was war der letzte Satz? Gottes Wort ist wahr. Wenn Jesus sagt, er ist bei uns, dann ist das wahr. Dann brauchen wir uns nicht lange vorzustellen, wie in einem Märchen, wie das sein könnte. Sondern wir wissen mit fester Überzeugung, Jesus Christus ist in Person heute in diesem Saal. Und er hört zu. Und er sieht in unsere Gedanken hinein. Und er sieht es gern, wenn wir das machen, wozu dieser Hebräerschreiber aufruft. ahmt nach den Glauben derer, die schon lange her uns vorangingen, oder den anderen, die in jüngerer Geschichte dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Wir sollen solchen nachfolgen. Und dazu gehören drei Männer in einem anderen neutestamentlichen Buch. Und wer seine Bibel dabei hat, darf jetzt den Philipperbrief aufschlagen. In Philipper Kapitel 3, Entschuldigung 2, haben wir vier kurze Lebensbilder. Das erste Bild ist vom Herrn Jesus selbst. Das haben wir in den Versen 5 bis 11. In Kapitel 1 hatte der Apostel Paulus die Philipper aufgerufen, so zu leben wie Himmelsbürger. Die Philipper befanden sich in einer Stadt, die die Römer angelegt hatten, aufgebaut hatten. Und sie hatten vorgesehen, dass die Bürger dieser Stadt direkte Bürger der Stadt Rom sein sollten. Die Philipper waren also Bürger von Rom. Nun greift Paulus diesen Gedanken auf und er sagt, so wie ihr Bürger Roms seid oder Philippi, so seid ihr auch Bürger des Himmels. Ihr wohnt gleichsam in zwei Ländern. Ihr seid Bürger von zwei Staaten, einem himmlischen Staat und einem irdischen Staat. Und jetzt sollen sie sich so benehmen, wie Menschen, deren Bürgerschaft im Himmel ist. Und das befremdet oft andere Bürger, die noch nicht auch Bürger des Himmels geworden sind, die nur Bürger dieser Welt sind. Die Bibel nennt diese Menschen Menschen, die auf der Erde wohnen. Uns nennt die Bibel in der Offenbarung die, die im Himmel wohnen. Das sind zwei verschiedene Völker. Wenn wir sagen, wir wohnen in Hamm oder in der Umgebung, dann ist das nur vorübergehend. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Du bist nur für bestimmte Zeit hier. Du wirst nicht hier bleiben. Eines Tages wird auch dein Körper eine Leiche in einem Sarg sein, wenn der Herr Jesus verzögert. Und eines Tages wirst du aus diesem Leibe ziehen, in die Gegenwart des Herrn. Und darauf versuche ich mich einzustellen. Und wenn ich das Singen heute Morgen gehört habe, dann bin ich in den Himmel versetzt worden. Und ich stelle mir vor, was das für ein herrlicher Tag sein wird, wenn die große Gemeinde Gottes aus allen Stämmen und Völkern ein Chor ist, der Gott dankt und lobt und ihn Lob singt. Wird das nicht herrlich sein? Nun, wir leben jetzt in dieser Welt, aber als Pilger oder Pilgerme. Und wir werden manchmal missverstanden, ja, wie der Bruder sagte, manchmal auch nachgestellt, verfolgt sogar. Mitmenschen verstehen uns nicht, sie können uns schief anschauen, hart ansprechen. Sie merken, wir sollen uns das leisten können. Und dann testen sie uns. Ich hatte einen Mitarbeiter für eine Zeit lang und er erzählte, wie er sich verhalten hätte, als er noch nicht Christ war. Er war erst später zum Glauben gekommen, war noch nicht so lange Christ. Und da sagte er, wir sind mit Christen zusammengekommen und wir wussten, dass sie Christen waren. Und dann haben wir sie so gestichelt. Denn die mussten sich ja wie Christen benehmen. Ja? Dann haben sie sich auf die Probe gestellt. So. Stichelworten, mit Stichelworten angesprochen und so weiter. Sie wollten erfahren, ob sie echt waren. Fahren wir nicht gleich aus der Haut? Das können suchende Menschen sein, die uns so ansprechen. Die suchen nach dem Echten und die wollen jetzt wissen, ob wir die sind, die echt sind. Oder ob sie sich vielleicht an einen anderen wenden müssen, um die Wahrheit zu finden. Da ist Jesus uns das Vorbild gewesen. Paulus schreibt an Timotheus, vor Pontius Pilatus hat er ein Zeugnis abgelegt. Das wollen wir nicht vergessen. Daran wollen wir denken. Paulus hält Jesus also den Philippern vor als Beispiel. Und später im Kapitel, nachdem er aufgerufen hat, diesem Jesus, der eigentlich unser Evangelium verkörpert, ihm entsprechend zu leben, nachdem er das getan hat, sagt er in Vers 12, daher, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, als solche, die es nicht allein in meiner Anwesenheit tun, sondern nun vielmehr in meiner Abwesenheit, bringt zu Wege mit Furcht und Zittern, dass ihr selbst gerettet werdet. Denn es ist Gott, der in euch für das Wohlgefallen wirkt, das Wollen und auch das Wirken. Wenn Jesus, unser Heiland, den herrlichen Himmel verlassen hat und hier auf Erden das Los und von uns Menschen auf sich nahm, sich demütigte, erniedrigte, bis zum Tode, ja, bis zu diesem schändlichen Tod am Kreuz. Wenn er das getan hat, damit wir gerettet werden, dann sollten wir von ganzem Herzen an ihn glauben, ihn in uns wirken lassen, damit wir gerettet werden, damit wir das Ziel erreichen, wozu er in diese Welt kam. Die zwei sollen sich entsprechen, sagt Paulus. Lebt wie Himmelsbürger. Lebt in dieser Welt im Glauben, im Vertrauen an den Herrn Jesus, damit ihr bis zum letzten Atemzug das Vertrauen nicht auf die Seite legt, sondern ausharrt, bis ihr den Herrn schaut. Tut alles, sagt er, ohne Murren und Bedenken. Warum? Warum sollen wir nicht über das Wetter murren? Warum sollen wir nicht murren, wenn etwas schief geht? Weil ich dann Gott anklage. Das geziemt sich einem Christen nicht. Der Apostel sagt hier, ich soll nicht murren, weil ich ein Gotteskind bin und sein soll. Steht so. Tut alles ohne Murren und Bedenken, stelle nichts in Frage, nehmt das an als Führung Gottes, damit ihr frei von Tadel nichts anzuklagen ist. Das Murren gehört zur schlimmsten Sünde. Jakobus sagte uns, am Mund kann man den Menschen testen. Wer dort nicht sündigt, da kannst du schlussfolgern, auch die anderen Triebe und die anderen Versuchungen, die hat er überwunden. Dies ist die schwerste Stelle. Wenn du hier Sieg hast, dann kann man schlussfolgern, du bist ohne Tadel ein Gotteskind, das sich in dieser Welt bewährt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid. Wir vermischen so gern Fleischliches und Geistliches. Und da war das Wort vom Bruder so praktisch. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes zeigt uns nun, wo wir liegen. Die Übersetzung, die er gebrauchte, war ausgezeichnet. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das an zwei Stellen durchdringt, durch die Seele und durch den Geist. Manchmal ist das dasselbe, aber in diesem Fall denkt er an zwei verschiedene Orte. Geist ist der innere Mensch. Seele ist in diesem Fall der Geist, wo er den Körper berührt. Der Geist, der inwendige Mensch, ist ja im äußeren Mensch. Das heißt verflochten. Wir können sie nicht orten, die Seele. Wir wissen nicht, wo der Geist ist. Er ist also gleichsam vermengt mit unserem Körper. Das ist unser Leben. Überall, wo man uns antastet, fast überall, kann man das spüren. Das ist unser Leben. Nun sagt Paulus, dort, wo der innere Mensch verflochten ist mit dem äußeren Mensch, dort dringt das Wort Gottes hinein und zeigt uns, ob ich fleischlich war, irdisch gesinnt oder himmlisch gesinnt. Das sind die zwei Ausrichtungsmöglichkeiten. Ich lebe ja in zwei Ländern. Oder nehmen wir den Geist, genau so. Das Wort Gottes dringt durch den Geist und zeigt mir, wo ich jetzt nach menschlichem Dafürhalten gedacht habe oder wo ich wirklich an das Wort Gottes geglaubt habe und mein Vertrauen in den Herrn rein ist. Da ist die Denkwelt im Geist. Und diese Denkwelt, dieser Geist, der muss durchläutert werden, denn manches im Denken der Menschen, im Geist des Menschen, ist purer Unsinn. Und Paulus sagt, lasst euch nicht betören oder irreführen durch die Philosophie von Menschen. Eine ganze Menge von Religion ist entweder fleischlich oder Philosophie von Menschen und taugt rein nichts für den Himmel. Hier ist die Wahrheit. Hier ist die Weisheit, hier ist die Geistlichkeit und richten wir uns nach dem Wort Gottes aus, dann werden wir klüger als weltliche Lehrer. So will es wohl der Psalmist sagen im Psalm 119. Also, damit ihr Gottes untadelige Kinder mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht seid. Wer sagt, dass sie krumm sind? Gott. Der weiß, wann jemand gerade ist oder wann er krumm ist. Der Weg Gottes ist gerade. Und wisst ihr, Gott sagt durch den Mund des Propheten Jeremia, es gibt nur einen Weg, auf dem man ihm wohlgefällig leben kann. Nicht zwei, nicht drei, nicht 100. Aus denen man nun wählen könnte. Ja. Er sagt, ich werde ihnen ein Herz geben und einen Weg, mich zu fürchten, ihm zu dienen. Jeremia 32, Vers 39. Gottes Wort zeigt uns diesen Weg. Und wenn wir auf diesem Weg wandeln, dann sind wir gerade. Die Bibel nennt uns aufrechtstehende oder aufrecht wandelnde, aufrichtige Menschen. Vor Gott aufrichtig, im Glauben an ihn. Solche Leute sollen wir sein. Im Wort verwurzelt, vom Wort herkommend, vom Wort Gottes geprägt, vom Glauben an den Herrn Jesus geführt. Und so können wir den Weg dann bewahrt durch die Gegend dieser Welt gehen. Krumm und verkehrt ist das Geschlecht, das den Herrn Jesus nicht kennt, indem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt. Jetzt scheint die Sonne. Und wenn die Wolken die Sonne verhüllt, was passiert? Wisst ihr? Habt ihr das schon mal erlebt? Was passiert, wenn die Wolken die Sonne verhüllen? Da wird es etwas dunkler, ja? Ja? Und wenn jetzt die Erde die Sonne verhüllt, dann wird es richtig dunkel, ja? Dann gehen wir schlafen. Manche schlafen auch während des Tages oder während einer Predigt. Von mir aus dürfen sie das. Aber Paulus sagt, am Tag sollten wir hellwach sein, wenigstens geistlich. Am christlichen Tag, da sollten wir hellwach sein als Kinder Gottes. Die Sonne ist dazu da, damit es Licht gibt. Wenn die Sonne nicht da wäre, diese, ich weiß nicht, was hier Ost oder West oder Süd ist, aber auf jeden Fall, wenn es die Sonne nicht gäbe, dann wäre es dunkel. Aber wie kommt das, dass es dunkel sein würde? Steht die Dunkelheit am Anfang der Weltgeschichte? Bevor Gott die Sonne schuf, war es dunkel. Es heißt, Gott sagte, es werde Licht. Wo war das Licht? Aber bevor Gott sagte, es werde Licht, was war dann? Dunkelheit. Aber bevor Gott überhaupt anfing zu schaffen, als es noch nichts war, als noch nichts da war, als es nur Gott gab, was war dann? Wer weiß das? Gott ist Licht. 1. Johannes 1. Es war keine Dunkelheit. Wir müssen uns also fragen, wo kommt die Dunkelheit her? Nicht von Satan. Gott schuf sie. Du brauchst keine Angst zu haben in der Dunkelheit. Wenn du erwachen wirst, brauchst keine Angst zu haben. Du bist in der Gegenwart Gottes. Wir fürchten uns, weil wir gelernt haben, jemand kann, der böse ist, kann die Gefahr oder die Dunkelheit ausnutzen. Und das ist etwas Gefährliches. Wir können nichts sehen, wir können uns nicht wehren. Und so haben wir gelernt, Angst zu haben in der Dunkelheit. Aber wenn wir dann auch wissen, dass der Herr da ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Alles Geschaffene, sagt die Heilige Schrift, alles kommt von Gott. Nun ist es aber so, dass es eine Dunkelheit gibt, die von Satan kommt, die von der Sünde herkommt. Und in dieser Dunkelheit leben die Menschen dieser Welt. Unsere Gesellschaft lebt wie in einer Nacht. Ob die Sonne scheint oder der Mond oder nichts scheint, da herrscht die Dunkelheit der Finsternis der Welt. Und da sagt Paulus, ihr Kinder Gottes, ihr in Philippi, ihr wenigen Christen an diesem großen Ort, ihr seid wie Sterne, wie der Mond oder wie die Sonne am Tag. Ihr seid die Lichter, an denen die anderen sehen sollen, dass es einen Himmel gibt, dass es einen Herrn Jesus gibt, dass es eine Sonne gibt, die uns in die ewige Herrlichkeit führen kann. Die sollen suchend werden. Ihr seid wie Lichter in der Welt. Ja, und wenn dieses Licht jetzt verdeckt wird und eine Schaufel gleichsam gestellt wird und als Bett, sagt Jesus, ja, dann kann man es nicht sehen. Verstecken wir unser Licht nicht. Wir sind Licht der Welt, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind es. Frage ist nur, ob wir uns verhüllen. Aber Lichter sind wir oder wir sind keine Christen. Christen sind per Definition Lichter. Aber es ist unsere Verantwortung, ob die anderen auch erkennen, dass wir Lichter sind. Damit ihr in dieser Welt lebt wie Lichter in der Dunkelheit, darhaltend das Wort des Lebens. Jetzt gebraucht ihr noch ein Bild. Die Sänger haben von Gottes Wort gesungen, wir haben Gottes Wort überlegt in den Einleitungen. Paulus sagt, seid wie Menschen, die die Fackel in der Nacht darhalten, das Wort Gottes sagen, verbreiten in Schriftform, überall dieses Licht des Wortes Gottes hinbringen. Das ist unsere Aufgabe. Als Menschen, die unterwegs sind, darhalten das Wort des Lebens, für mich ein Anlass des Rühmens im Blick auf den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Er ruft sie auf zu einem himmelentsprechenden Wandel. Und im Himmel ist Jesus. Sie sollen sein wie Jesus. Dann entspricht man dem Himmel. Dazu schuf Gott uns, 1. Mose 1, um Bilder von Gott zu sein. Dieses Bild wurde durch die Sünde, 1. Mose 3, verstümmelt, nicht zerstört. Denn später weiß die Bibel, immer noch beim sündigen Menschen von einem Bild Gottes zu sprechen. Aber es ist verstümmelt. Was hat Gott gemacht? Damit wir wieder als Menschen gerettet würden und wieder unserem ursprünglichen Sinn dieser Berufung nachkämen. Er hat sich noch ein Bild gemacht. Und die Bibel sagt, Jesus ist das haargenaue Abbild von Gott. Auch ein Ebenbild. Griechisch Ikon. Ja? Kennt ihr aus dem Russischen, ja? Eine Ikone ist ein Bild in der Kirche. Jesus ist das Bild. Haargenau Gott in Menschengestalt. Und dieses Bild in Menschenform, ein absolut vollkommener, sündloser Mensch, er nimmt nun unsere Stelle ein, wenn Gott Menschen richten muss. Auf Golgatha, schon vorher beginnt es, wird Jesus verstümmelt. Und Jesaja sagt uns, Kapitel 52, dass dieses Bild vom Sohn Gottes dermaßen verstümmelt wurde, dass man den Menschen nicht mehr an ihm erkannte. Er wurde furchtbar durchpeitscht. Ihm wurde die Krone auf den Kopf gesetzt. Er wurde geschlagen ins Gesicht, an den Körper. Er wurde mit 3 Nägeln an ein Kreuz geheftet, hing dort. Durst hatte er. Dort wurde er verstümmelt, unseretwegen. Warum? Damit wir geheilt würden, sagt Petrus, von unserer Verstümmelung. Jesus steht auf mit einem vollkommenen Körper. Außer den Nägelmalen, außer der Erinnerung an das, was er für uns getan hat. Und jetzt, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, spendet er uns sein Leben durch den Heiligen Geist. Und wann der Heilige Geist in uns hineinkommt, werden wir geheilt, innerlich im Kern. Und das soll sich jetzt ausdehnen und sich zeigen. So wachsen wir dann ganz neu in die Ebenbildlichkeit Gott über Jesus Christus. Er ist das Ebenbild und wir werden wie Jesus. Und wenn wir so wie Jesus werden, dann werden wir wie Gott, weil er das absolute Gegenstück von Gott ist. Er ist Gott. Deshalb ruft der Apostel sie auf. Das gehört zur Rettung, dass wir Jesus ähnlich werden. Das ist der Weg. Für mich, sagt er, ist das deinen Anlass zur Freude. Eines Tages will ich mit euch zusammen stehen vor Gottes Thron und dann will ich mich freuen über die, die ich zum Herrn führen durfte und die jetzt himmlische Kleider tragen und hier keine Fremdlinge sind, Dort waren sie Fremdlinge, weil sie dort aneckten. Aber hier sind sie zu Hause, denn sie sehen wie Jesus aus. Sie sind nicht Jesus, aber sie sind ihm ähnlich geworden. Und sie gehören dorthin als Himmelsbürger. Darüber will Paulus sich freuen. Und angesichts jener Freude will er sich jetzt schon freuen. Hören wir, was er sagt. Er will nicht vergeblich gelaufen sein, denn wenn die Philipper nicht ausharren würden, wenn es zwischendurch zu schwer für sie werden würde und sie würden sich sagen, das lohnt sich gar nicht mit dem Jesus, ich will lieber die Welt genießen. Demas hat Paulus verlassen und die Welt liebgewonnen. Wie es weiter mit ihm ausgegangen ist, wissen wir nicht. Aber es gibt immer wieder Christen, für die wird es zu viel. Und sie geben auf. Und Paulus sagt, in dem Fall wäre ich umsonst nach Philippi gekommen. Und das tät mir furchtbar leid. Er ist wie ein Bote gelaufen, gleichsam, bis er nach Philippi kam mit der Botschaft. Und dann erzählt er sie. Aber wenn die dann später zurückkehren in die Welt, ja, dann hätte ich mir das ersparen können. Dann hätte ich gleich nach Thessalonich gehen können. Aber Gott rief mich doch nach Philippi. Und es wird nicht umsonst sein. Aber jetzt kommt der nächste Vers. Er ist jetzt im Gefängnis. Er leidet, weil er den Philippern das Evangelium brachte. Die Römer haben ihn in Haft genommen und jetzt leidet er in Rom im Gefängnis. Er zieht also den Kürzeren, weil er Jesus nachgefolgt ist in aller Treue. Aber Paulus sagt, es kann noch schlimmer kommen. Und es kam schlimmer, noch nicht jetzt. Aber er sieht das schon kommen, gleichsam. Er sagt, es kann kommen. Vers 17. Sollte ich jedoch auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden über Opfer und Dienstleistung für euren Glauben, bin ich froh und freue mich mit euch allen. Freut auch ihr euch ebenfalls und freut euch mit mir. Das sind fordernde Worte. Paulus sagt, ich leide, ich bin wie ein Opfer, ich habe mich hingegeben, ganz hingegeben. Ihr seid die Frucht dieser Verkündigung, dieses Dienstes, dieser Dienstleistung. Ich bin Opfer und habe Dienstleistung getan. Und wenn jetzt mein Leben noch ausgegossen werden sollte, mein Blut vergossen werden sollte. Im Alten Testament hat man Trankopfer benutzt und über das Opfer gegossen. Ein Bild vom Letzten. Paulus sagt, wenn mein Blut auch wie ein Trankopfer im Alten Testament ausgegossen werden sollte über meinen Dienst für euren Glauben, dann freue ich mich. Also Paulus zeichnet hier kurz die Hauptzüge seines Lebens. Er ist ein Mann vollkommener Hingabe. Lesen wir einmal im 2. Korintherbrief von seinen Leiden. Zum Beispiel, 3 Tage und 3 Nächte auf der Oberfläche des Meeres, dahin treibend. Kannst du dir das vorstellen? Nass, kalt, 24 Stunden, Tag und Nacht, immer noch keine Hilfe. Wann das geschah, wissen wir nicht. Oder, ich weiß nicht, ob es 3 Tage waren, auf jeden Fall lange auf dem Meer. Und mehrere Male wurde er ausgepeitscht von den Juden oder geschlagen, besser mit Ruten. Man durfte nicht mehr als 40 Mal schlagen, damit man nicht zu viel, man könnte sich verzählt haben, hat man bei 39 aufgehört. Aber er sagt, ich habe die volle 39 bekommen, einige Male. Er schreibt an die Galater, ich trage an mir die Brandmerkmale, die Brandmale in der Nachfolge meines Herrn. Passt auf, was ihr dort macht in Galater. Macht mir bitte keine Schande. Ich habe mich eingesetzt für euch. Betrachtet dieses Evangelium nicht wie ein Märchen, nicht wie ein leichtes, das mit dem Gesetz verwechselt werden kann. Vertraut auf Jesus und auf nichts anderes, um gerettet zu werden. Er sagt, denkt daran, es kostet. Wir haben es jetzt gut hier im Westen, nicht wahr? Wir wissen nicht, wie lange. Die Wolken sind schon am Horizont. Manche Kinder Gottes schlafen und wissen nicht, was auf uns zukommt. Bei einigen geht es schon hart zu, auch bei uns in Kanada. Gerichtsverfahren und so weiter. Christi wegen, das Wort Gottes wegen. Seien wir mutig, schauen wir auf zum Herrn und ahmen wir den Glauben solcher Männer nach. Und dann gibt er uns noch ein Lebensbild. Wir haben das Lebensbild von Jesus. Wir haben das Lebensbild von Paulus. Und dann gibt er uns noch ein Lebensbild. Ich will uns das kurz zeigen. Heute Nachmittag kann ich vielleicht Fortsetzung machen. Das ist der Timotheus. Paulus hat mehrere Mitarbeiter gehabt. Man zählt im Ganzen, die waren nicht zur gleichen Zeit immer da, aber im Ganzen zählt man, wie bei Jesus, 12 Mitarbeiter des Apostels Paulus in seinem Dienst. Timotheus ist einer von diesen. Und jetzt ist interessant, im Philipperbrief leistet es sich Paulus, 3 Namen zu nennen, die in die Geschichte eingegangen sind. Hier steht es in der Bibel. Und überall in der Welt wird dieses Buch gelesen. Und die 3 Namen liest man. Bei Timotheus ist es so. Er ist der Einzige, sagt Paulus, der wirklich das sucht, was Jesus gehört. Die anderen verkündeten auch das Wort Gottes. Sie waren auch hingegeben. Aber immer wieder stellte sich heraus, wenn es drauf ankam, zogen sie doch die eigene Bequemlichkeit vor. Wir haben alle Verantwortungen. Und es gilt manchmal, Prioritäten zu setzen. Das eine Mal kommt dies dran, das andere Mal das. Wie werden wir fertig mit diesen Fragen der vielseitigen Verantwortung? Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es in der Mission, was immer auch. Die Schrift lehrt uns, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, wie wenn Jesus mich dazu geschickt hätte, das zu tun. Und wenn ich ein Kind in die Arme nehme, dann soll ich es so tun, wie wenn Jesus mich dazu gesandt hat, für dieses Kind ein Segen zu sein. Und Mütter, wenn der Herr euch ein Kind gibt, dann ist das ein Dienst für Gott. Väter, wenn ihr zu Hause Aufgaben habt, dann ist das Dienst für Gott. Alles. Nur müssen wir jedes Mal wissen, ob wir essen oder trinken oder schlafen, uns anziehen, arbeiten, Auto waschen, was immer es ist. Wir sollten klug werden. Wir sollten weise werden, wie Salomo uns aufruft. Und wir sollten wissen, welches sind jetzt meine Aufgaben? Im Kolosserbrief hat Paulus eine Bitte. Manchmal hat er eine ganze Reihe von Bitten. Aber im Kolosserbrief hat er eine Bitte. dass ihr erfüllt werdet von der Erkenntnis seines Willens. Darüber habe ich viel nachgedacht. Das deckt doch eine ganze Menge ab. Wenn ich von etwas erfüllt werde, sei es von Liebe oder Zorn oder Eifer, was immer auch, dann bin ich in meinen Bewegungen, in meinem Verhalten davon bestimmt. Wer vom Alkohol voll ist, der benimmt sich entsprechend. Wer vom Heiligen Geist voll ist, der benimmt sich entsprechend. Wer von Liebe und Glauben erfüllt ist, der ist dann entsprechend in seinem Verhalten. Nun sagt Paulus, werdet voll der Erkenntnis seines Willens. Überall, in jeder Ecke meines Wesens soll ich voll sein. Ich soll wissen, was der Herr will. Und das heißt, dass ich weiß, wann er dieses will und wann er das will. Nicht nur, was er will, sondern wann er was will. Es gilt, weise zu werden. Salomo sagt, es gibt eine Zeit, froh zu sein, und es gibt eine Zeit, traurig zu sein. Und wenn wir traurig sind, traurig zu sein haben, jemand ist verstorben und den vermissen wir und wir sind in die Gegenwart der Ewigkeit gestellt, dann singen wir keine Freudenlieder. Wir freuen uns über das Los dieses Menschen, in dem Sinne kann man das schon tun, aber vergessen wir nicht zu trauern. Vergessen wir nicht, dass Gott uns hier eine Gelegenheit gibt, jetzt Ewigkeitsgedanken denken zu lernen. Das ist eine Übung. Ich muss lernen, die Ewigkeit ernst zu nehmen, nicht damit zu spielen, wie wenn das jetzt eine Hochzeit wäre. Auch damit ist nicht zu spielen eigentlich. Nun sagt der Apostel, seid erfüllt von der Erkenntnis seines Willens. Aber dann gibt es Zeiten, wo wir Dinge tun, die sind schon gut. Aber die sind nicht der Wille Gottes. Das habe ich lernen müssen. Interessant ist das Bild, das Jesus gebraucht in Johannes 15 vom Weinstock und den Rebzweigen. Er ist der Weinstock, die echte Quelle des Lebens. Und er hat uns erwählt, sagt er in Vers 16, um Frucht zu tragen. Er hat uns einverleibt in diesen Stamm, den er ist. Und jetzt sind wir Rebzweige. Und jetzt sagt er, werden diese Rebzweige beschnitten? Was wird weggeschnitten? Gewächs. Ja? Gewächs wird weggeschnitten. Nicht Staub oder Ungeziefer, was hinzukam von außen, sondern was von innen kam, Gewächs. Wisst ihr, wenn wir Christen sind, sind wir fähig zu sehr vielem. Wir haben göttliches Leben und wir könnten allerlei tun. Aber Jesus hat für jeden Zweig an ihm eine Aufgabe. Und damit diese Aufgabe in diesem Rebzweig zur Geltung kommt, schneidet er gutes Gewächs weg. Bei uns ist auch böses Gewächs, das muss auch weg. Von innen her kommt es. Aber auch gutes Gewächs muss weg. Ich habe lernen müssen, Dinge abzugeben, für die ich mich sehr interessierte. Aber es musste weg, damit meine Energien sich konzentrieren konnten auf das, was Gott für mich als Priorität hatte. Und manchmal gebraucht er Menschen, um uns in diese Bahnen zu lenken. Nehmen wir das an, dafür sind wir Gemeinde. Dass wir einander helfen. Die anderen sehen manchmal viel besser, was ich eigentlich tun könnte. Wenn da Freiraum in der Gemeinde ist, wo jeder sich betätigen kann, dann sieht man bald, wozu man fähig ist. Und dann kommt vielleicht ein Bruder und sagt, Bruder, lass das doch bitte. Das ist nicht deine Sache. Oder ermutigt den anderen. du, mach nur weiter so. Lerne, wie man es besser macht. Das ist wohl dein Platz. Und so werden wir mitgetragen, mitgeführt, mitgenommen, um seinen Willen zu tun. Und nicht jeder Mitarbeiter von Paulus hatte das gelernt. Da ging man an einem Tag vielleicht seinen eigenen Vergnügungen nach. Nun gibt es Ruhetage, aber passen wir auf, ob es jetzt fleischlich ist oder geistlich, irdisch oder himmlisch, der Wille Gottes oder nicht der Wille Gottes. Es gibt da verschiedene Kriterien. Ich musste gestern darüber sprechen, vor Predigern. Wie findet man die richtige Lebensweise? Das ist ein Studium. Wir sollten das versuchen zu erfahren. Also, Timotheus ist einer, der alle seine Interessen Jesus zu Füßen gelegt hatte und er hat Paulus nachgeahmt. Gott hatte ihn so geführt, er hatte sich das nicht gewählt, aber Gott hatte es so geführt, dass er Mitarbeiter von Paulus wurde. Nicht von Petrus, nicht von Barnabas, sondern von Paulus. Und jetzt dient er in seiner Mitarbeit. Und er hat ihn beobachtet, wie Johannes den Jesus beobachtet hat. Er hat zugehört. Paulus sagt, inmitten von vielen Zeugen hast du gehört. Und er hat zugehört, wenn Paulus gepredigt hat, und hatte gelernt, wenn er einmal etwas sagen sollte, dann versuchte er das auch so zu machen. Er hat gelernt. Paulus folgte Jesus nach, er folgt Paulus nach und so lernt er, was es heißt, Jesus ähnlich zu leben. Es ist nicht verkehrt, sich solche zu merken, die wirklich Jesus ähnlich sind und sie zu beobachten und zu lernen, wie kann auch ich so Jesus ähnlicher werden. Und beten wir viel. Und lesen wir viel in der Bibel, wie Gott Menschen dort geführt hat, was er will. Und dann wird der Heilige Geist uns fruchtbar machen, uns Jesus ähnlicher machen. Ich denke, es wäre schön, wenn wir diese Gedanken, die wir so zusammen bewegt haben, wenn wir die ins Gebet nehmen würden. Entweder in Lob und Dank, oder in Bitte, wie immer man es gern tun möchte. Wer sich beteiligen möchte, darf das. Wir stehen dazu auf.